Wenn man jetzt NAD einfach rausnehmen würde, würde man wirklich innerhalb von einer Sekunde einfach umkippen und es wäre einfach vorbei.
Da gibt es so ein paar wilde Protokolle, genau, die auch rumschwirren im Internet.
Da sogar auch Fruchtbarkeit wieder herstellen konnte. Bei Männern ist es super eindeutig. Also hast du halt mit 40, hast du irgendwie noch den halben Spiegel wie mit 20.
Ich kann mich noch an das Bild erinnern, was du in unsere WhatsApp-Gruppe reingeschickt hast, nach dem Niacin mit dem Flush.
Ja, es war
hier
enorm.
So, hier so am Hals.
Dann wundere ich mich schon, warum sollte ich für 400 Euro eine Infusion machen? Vor allem, weil sich die orale Supplementation auch noch so viel besser messen lässt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Grüß dich, Max.
Grüße dich, Mario.
Wir reden heute über NAD+. Das ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Moleküle im ganzen Longevity-Space, würde ich jetzt mal sagen. Sicher nicht das mit dem größten Impact. Das sind die Basic-Moleküle, die wir ja schon so oft besprochen haben. Aber eines, was sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, wo sich produktseitig sehr viel tut, wo sehr viel darüber geschrieben wird und wo auch sehr viel geforscht wird, erfreulicherweise. Ne? Weil das ist ja nicht immer so, dass der Hype von der Forschung gematcht wird. Und bei NAD+ ist das aber jedenfalls so. Und die erste, ich sage jetzt mal, Unschärfe oder die erste Begrifflichkeit, die man vielleicht klären muss, ist, es gibt ja NAD+ und es gibt ja NADH. Ne? Und es gibt ja auch für beides Produkte. Ne? Es gibt NAD Plus Booster und NAD Plus Supplements und es gibt aber auch NADH Produkte. Und da ist vielen Leuten oft gar nicht klar, ja, was ist dann jetzt eigentlich der Unterschied? Wieso sollte ich in die eine Richtung arbeiten? Wieso sollte ich in die andere Richtung arbeiten? Und ich glaube, da würden wir gut daran tun, mal so ein bisschen zu trennen, ja, was ist denn eigentlich NAD und was ist denn eigentlich NADH? Ne? Weil eigentlich gehören sie ja untrennbar zusammen oder sind sie untrennbar miteinander verbunden. Kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, also NAD Plus, erstmal das Plus sagt ja auch schon, dass es irgendwie positiv geladen ist, sagt man mal. Ne?
Wenn jemand zumindest ein bisschen chemischen Hintergrund
genau,
hat, ne?
Genau.
Da gibt es ja immer
das, also
Plus und
ist
Minus.
Positiv. Genau, und NADH hat halt eben noch dieses Wasserstoffatom on top, was sozusagen als Elektron agiert. Und was passiert eigentlich jetzt im Mitochondrium, da wo NAD ja so wichtig ist, ist im Mitochondrium, im Kraftwerk der Zelle, wo die Energie produziert wird, passieren eben durchgehend so Reaktionen, die nennt man Redox-Reaktionen. Das heißt, es wird reduziert und oxidiert. Und immer wenn reduziert wird, wird ein Wasserstoffatom, also ein Elektron, hinzugefügt. Und immer wenn oxidiert wird, passiert das genau Gegenteilige. Es wird eben weggenommen. Genau. Und das passiert eigentlich die ganze Zeit und ist eben enorm wichtig als Energielieferant, ne? Und das Problem ist, warum gibt es eben diese beiden Versionen? Wir brauchen NAD+, brauchen wir so ein bisschen als Substrat für diese ganzen Prozesse. Das heißt, NADH, das ist schön und gut, da ist das Elektron schon dran, aber wir brauchen immer wieder ausreichend NAD-Zufuhr, damit wir eben das Substrat haben für diese ganzen Reaktionen. Ne? Das heißt, NADH kann nicht ohne NAD und NAD kann aber auch nicht ohne NADH, die wechseln ständig untereinander. Jetzt kann es aber auch sein, dass man Überhang in eine Richtung hat, dass man zum Beispiel sehr, sehr viel NADH hat und zu wenig NAD. Und das kann verschiedenste Gründe haben. Das kann sein, dass man meinetwegen extrem harten Marathon gerade gelaufen ist oder so. Ne? Und dann wird sehr, sehr viel NAD verbraucht und auch in NADH umgewandelt, aber auch wirklich verbraucht. Und dann ist der Moment, wo man sagt, okay, ja, hier ist jetzt eigentlich ein bisschen zu wenig NAD+. Ne? Und deswegen spricht man überhaupt über diese ganzen Themen, ja, das könnte man ja ergänzen, da könnte es ja einen Mangel geben. Aber eigentlich, was man erstmal wissen muss, NAD+, NADH, das ist einfach ein kontinuierlicher Wechsel. Es kann aber einen Überhang in eine oder die andere Richtung geben.
Ja, in den Mitochondrien, in den Zellkraftwerken, da gibt es ja eben diese Atmungskette, ne, wo sehr, sehr viele Elektronen benötigt werden, wie du eh schon gesagt hast. Und das NADH gibt das Elektron dann ab und wird dann wieder zum NAD+. Und das Spannende ist aber eigentlich, dass das NAD Plus der limitierende Faktor ist. Also wenn wir nicht genügend NAD Plus haben, dann kommt dieser Prozess praktisch zum Erliegen, ne? Weil das NAD Plus wird dann wieder zum NADH und das NADH kann das Elektron wieder abgeben. Und da würde man eigentlich meinen, es ist eigentlich wichtig, dass wir immer genügend NADH haben, weil das ist ja das am Ende, was das Elektron abgibt. Aber der limitierende Faktor, also biochemisch, ist eben das NAD+. Das fand ich noch sehr, sehr spannend. Und es gibt noch eine kleine Einschränkung und zwar NAD+ hat ja nicht nur diese Funktion im Energiestoffwechsel, im Energiekreislauf, also Zitratzyklus und wie er so abläuft, sondern es hat noch viele andere Funktionen. Ne? Wir reden ja immer mal wieder über das Buch Lifespan von David Sinclair und der hat ja auch bei seinen Langlebigkeitsfaden die Sirtuine beschrieben und die Sirtuine sind auch sehr relevant für Themen wie DNA-Reparatur zum Beispiel. Und damit die Sirtuine korrekt funktionieren, brauchen sie NAD Plus als Coenzym. Coenzym ist am Ende immer das, was dafür sorgt, dass eine chemische Reaktion etwas leichter ablaufen kann. Und NAD Plus ist da eben ein sehr, sehr wichtiges Coenzym eben für diese Sirtuine. Sirtuine ist so eine Familie aus unter Anführungszeichen Langlebigkeitsgenen, weil sie eben da sehr, sehr relevant dafür sind. Und es gibt auch noch ein anderes DNA-Reparatursystem und das sind die PARPs. Muss man sich jetzt nicht merken, der ein oder andere hat vielleicht schon davon gehört. Und für diese PARPs ist das NAD Plus eben auch ein sehr, sehr wichtiger Kofaktor. Das heißt, die PARPs können besser arbeiten, wenn wir ausreichend NAD Plus haben. Also DNA-Reparatur ist ein wichtiges Thema und NAD spielt dann auch noch eine Rolle für den zirkadianen Rhythmus, ne? Für unseren 24-Stunden-Rhythmus, für Tag und Nacht, beziehungsweise Schlaf-Wach-Rhythmus. Man sieht zum Beispiel, dass in der Früh ist der NAD-Spiegel ja am höchsten, da hat man diesen physiologischen Peak und alle Moleküle, die gewissermaßen so einem zirkadianen Verlauf folgen, das ist ja auch bei Cortisol so oder bei Melatonin so, die sind dann auch an der Regulation von diesem Rhythmus beteiligt. Und da ist NAD eben auch sehr wichtig. Das kann aber nicht NADH ersetzen. Das heißt, für diese Funktionen brauchen wir wirklich NAD+. Bei der Energie geht das eine in das andere immer über. Da haben wir so einen stetigen Wechsel für diese anderen Funktionen, wenn es um DNA-Reparatur geht, um Sirtuine geht. Da brauchen wir wirklich NAD+. Und deswegen sind hier auch ausreichende Spiegel so wichtig und so gut erforscht, sage ich jetzt mal.
Genau. Und deswegen, also erstmal klingt das jetzt alles mega. Was ich auch immer eine ganz spannende Anekdote fand, ist, dass es ja tatsächlich so ist, also ohne NAD läuft der Körper halt wirklich nicht. Das heißt, wenn man jetzt NAD einfach rausnehmen würde, hypothetisch, ne, würde man wirklich innerhalb von einer Sekunde einfach umkippen und es wäre einfach vorbei. Ne? Da ist einfach keine Kompetenz dann mehr zu leben. Das heißt, deswegen ist NAD auch in wirklich quasi allen Lebewesen vorhanden. Das heißt, es ist wirklich was, es ist ein evolutionär von den Einzellern bis heute ein super, super relevantes Thema. Jetzt gibt es, um das vielleicht ein bisschen überzuleiten, es gibt viele, viele verschiedene Wege, wie man auch wie NAD hergestellt wird. Es gibt den Weg über Vitamin B3. Ne? Das ist zum Beispiel sehr, sehr prominenter. Das haben vielleicht auch viele schon gehört. Vitamin B3, Niacin oder Nicotinamid. Dann gibt es aber auch andere Wege, die ein bisschen direkter sind. Das heißt, über einen Recyclingpfad, wo das wirklich recycelt wird die ganze Zeit. Es kann aber auch aus der Aminosäure Tryptophan gewonnen werden. Da gibt es eben diese verschiedenen Pathways. Und jetzt ist es ganz interessant, dass eben auch Pellagra, was ein Vitamin B3-Mangel ist, auch eine Art NAD-Mangelkrankheit ist. Und Pellagra, das kennt man so ein bisschen, beziehungsweise das kennt man eigentlich nicht mehr so, das kennt man nur aus Mangelernährungsgebieten. Oder ich glaube auch in den USA war es eine große Sache, weil da extrem viel Mais gegessen wurde und halt dann einfach nur Mais. Und das führt einfach dazu, ja, das ist eine super chronisch entzündliche Erkrankung dann, du hast einfach einen Vitamin-B3-Mangel, damit auch einen NAD-Mangel, hast dann überall Entzündungen, deine Haut ist entzündet, du hast Durchfall, du fühlst dich wirklich nicht gut und du kannst auch kognitiv nicht mehr so mithalten. Und da sieht man ja eigentlich, wie krass NAD in jeden Prozess im Körper irgendwie mit reinspielt, ne, und einfach unfassbar relevant ist.
Ja, und bei diesen, du hast schon von den Wegen gesprochen, irgendwie vom Salvage Pathway, der ja auch, also von diesem Recycling-Pfad, der sehr, sehr wichtig ist, weil ein Großteil vom NAD eben recycelt wird im Körper. Und diese Prozesse, diese drei Herstellungsvarianten, die funktionieren alle im Laufe der Zeit natürlich ein bisschen schwächer, ne? Und dann kommt noch was anderes dazu, wenn es am Ende darum geht, den NAD-Spiegel im Körper zu erhalten, dann liegt es mal nicht nur an der Produktion, ne, sondern manchmal auch am Verbrauch und so weiter und so fort. Also es gibt da sehr, sehr viele verschiedene Ansatzpunkte, da werden wir dann später auch nochmal darauf kommen, wenn es darum geht, den NAD-Spiegel auch irgendwie hochzuhalten. Ja. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr wichtiges Molekül, das ist eigentlich, was wir damit sagen wollen. Und manchmal wird es nur auf diese Energiethematik runter reduziert, weil es da natürlich auch eine wichtige Rolle spielt und auch mit diesem NADH da interagiert, aber NAD Plus ist halt sehr, sehr viel mehr. Ne? Energie kann vielleicht das sein, was man am Ende spürt, wenn man oder erlebt, wenn man einen ausreichend hohen Vitamin D, sage ich jetzt schon, NAD Plus Spiegel hat.
Ja.
Aber im Grunde die Effekte sind sehr, sehr viel tiefgreifender. Es geht um Reparaturprozesse, es geht um Wartungsprozesse, wenn man an DNA denkt, aber auch, also Symptome von Pellagra sind ja eben auch, dass man also so Hautsymptome hat, dass man eine Entzündung praktisch von der Haut im Grunde bekommt, ne, von der Dermis. Und das zeigt einfach nur, wie angewiesen wir auf dieses Molekül sind. Und deswegen ist es auch irgendwie logisch, dass man irgendwann im Laufe der Zeit, wo man sich den Körper angeschaut hat, die Funktion angeschaut hat, dann darauf gekommen ist, ah, okay, ist es nicht nur Magnesium super relevant, weil das auch irgendwie an 300 Stoffwechselreaktionen beteiligt ist oder Vitamin D relevant, sondern es gibt da noch was anderes und das ist eben NAD und das ist sicher deutlich neuer als alle anderen Moleküle, die sonst vielleicht in der Supplement- oder Nahrungsergänzungsmittelszene bekannt sind. Aber es hat halt auch seine Berechtigung, dass man darüber spricht, ne? Weil es sehr eine sehr breite Funktionalität hat. Und das mit Pellagra fand ich eben auch durchaus spannend, ne? Weil man kennt es halt eben als Vitamin B3-Mangelkrankheit und dass NAD da natürlich auch eine Rolle spielt und auch ursächlich sein kann für diese Erkrankung, ist eigentlich nur logisch.
Ja, also es gehört halt am Ende zusammen, ne?
Ja. Jetzt der NAD-Spiegel, der bleibt ja nicht konstant im Laufe der Zeit, ne, sondern der nimmt ja über die Zeit hinweg ab und zwar relativ deutlich. Wir haben das ja auch intern gesehen mit dem NAD-Test. Wir haben da auch eine sehr, sehr große interne Studie auch am Laufen mit schon bald 1000 Probanden, die da durchgelaufen sind. Und da sieht man eigentlich auch was, finde ich, sehr, sehr Spannendes. Und das ist eben, dass der Spiegel bei Männern viel deutlicher abnimmt, als das bei Frauen der Fall ist. Das ist was bis jetzt eigentlich noch gar nicht so gut erforscht war. Also ja, er geht bei beiden runter, aber die Dynamik ist eine andere. Das fand ich auch spannend.
Ja, ich meine, da gibt es noch super viel, sich anzuschauen, weil bei Frauen könnte es auch sein, also es ist zumindest eine Hypothese, dass es auch im Laufe des Zykluses unterschiedliche NAD-Spiegel gibt. Das heißt, bei Frauen ist das ganze Thema deutlich komplexer. Es gibt aber wiederum auch bei kleineren Tieren Indizien, dass es unfassbar gut für die fürs Kinderkriegen ist, sag ich jetzt mal, für die
Fruchtbarkeit.
Fruchtbarkeit, genau, das Wort habe ich gesucht. Das heißt, da sogar auch Fruchtbarkeit wiederherstellen konnte, auch bei sehr alten Mäusen. Und das ist natürlich irgendwie ein wilder Mix, ne? Also man sieht, okay, irgendwie bei Frauen im Alter, also erstmal hat man diese wahrscheinlich zyklusabhängigen Unterschiede. Dann hat man im Alter aber auch einen viel geringeren Absturz eigentlich als bei den Männern. Und trotzdem ist es aber so unfassbar wichtig eben für die Fruchtbarkeit. Und da bin ich noch super gespannt, was da jetzt noch so passieren wird. Man merkt jetzt auch schon, dass viele Ärzte es eben nutzen in so Fruchtbarkeitskliniken und einfach mal so testen, okay, kann man damit vielleicht nochmal ein paar Prozent rausholen, ne? Gerade bei Leuten, die eben sehr große Schwierigkeiten haben. Aber bleibt noch so ein bisschen abzuwarten, ne? Es gibt nur so erste Indizien.
Also es ist halt noch sehr viel. Eigentlich alles ist präklinisch, ne?
Ja.
Aber trotzdem wird es in der Praxis schon eingesetzt, wie du sagst, von manchen, ja, Kliniken, klar. Von manchen Gynäkologen, die eben natürlich auch mit Frauen arbeiten, die Fruchtbarkeitsprobleme haben, weil das ist halt auch einfach ein Problem unserer Zeit, ne? Und das betrifft nicht nur Frauen, sondern auch Männer, weil auch die Spermienqualität wird ja so viel schlechter, deswegen da gibt es jetzt irgendwie, ist mir keine Studie bekannt, die NAD Plus und Spermienqualität von Männern oder so untersucht hat, das ist ja eher,
wüsste ich auch nicht,
ne? Auf jeden Fall ein weibliches Thema. Aber der muss man auf jeden Fall weiter beobachten. Ne? Ich glaube, ich würde es jetzt erstmal noch nicht überbewerten, aber in der Praxis wird es auf jeden Fall schon gemacht und genutzt. Und ob es da dann irgendwie mal eine große Studie dazu gibt, ich weiß auch nicht, ob da gerade schon was läuft. Ich denke, das wäre zumindest mal was von der Ethikkommission wohl ganz gut angenommen werden würde. Ne? Da sehe ich jetzt wenige Probleme mit. Das ist halt
auch eine naheliegende Use Case, ne? Einfach, ja, auch mit diesen Daten, die da schon da draußen rumschwirren von Tieren, ne? Dass man sich schon vorstellen könnte, okay, es könnte zumindest, ja, nochmal so 10% rausholen, ne? Und das, ja, wäre ja auch schon mega. Nee, genau, und das ist eben das Interessante, deswegen ist es bei Frauen irgendwie nicht ganz so eindeutig wie bei Männern, ne? Und bei Männern ist es super eindeutig, also hast du halt mit 40, hast du irgendwie noch den halben Spiegel wie mit 20, ne? Und das ist schon krass. Also schon überraschend krass und halt auch überraschend, wie sich das durchzieht. Was da ganz interessant ist, und das wissen wir jetzt auch aus internen Studien, beziehungsweise nicht mal internen Studien, einfach aus so ein bisschen Daten, die wir schon rausholen können aus der Studie, die wir in Litauen machen. Und da scheint es eben so zu sein, dass insbesondere bei Sportlern, also Leuten, die sehr aktiv sind, der NAD-Spiegel sich sehr gut hält im Laufe des Lebens. Bei Leuten, die eher chronische Erkrankungen haben, Diabetes und so weiter und so fort, eher früher abschwächt und auch tendenziell niedriger ist. Ne? Und da kann man schon sehen, okay, es macht ja auch alles Sinn irgendwie. Ne? Also einerseits mit dem Sportler, klar, der verbraucht auch viel, aber er tut auch viel, damit NAD hergestellt werden kann. Ne? Einfach dadurch, dass er Sport macht, dadurch, dass er diese Fasten-Pathways sozusagen angreift und pusht. Ne? Das heißt, es macht irgendwo Sinn. Und gleichzeitig macht es Sinn auch, dass bei chronischer Entzündung, die ja auf jeden Fall ein extremer NAD-Verbraucher ist, dass er da niedriger ist. Also irgendwo logisch.
Ich meine, gerade bei Sport ist es ja auch so, wir haben so viele Feedback-Loops im Körper. Ne? Also wenn dem Körper signalisiert wird, hey, ich brauche jetzt mehr, das ist bei Sport, wenn es um Muskelaufbau geht, aber auch bei sehr, sehr vielen anderen Prozessen, sage ich jetzt mal, da gibt es immer so einen Feedback-Mechanismus und deswegen macht es für mich auch Sinn, dass man, wenn man diesen Reiz hat, ich bewege mich jetzt, ich brauche mehr Energie, dass man im Körper auch, wenn man das regelmäßig macht, signalisiert, okay, die Baseline muss bei mir höher sein als bei Person B, die sich jetzt gar nicht bewegt, einfach weil der Körper gewohnt ist, dass er diese Energie eben bereitstellen muss, wenn ich laufen gehe, wenn ich Radfahren gehe und so weiter und so fort oder wenn ich schwimmen gehe. Deswegen macht das auf jeden Fall Sinn. Ist aber auch schön, dass man das in Studien auch sieht. Das ist auch tatsächlich so, dass jetzt nicht nur eine theoretische Herleitung, wie es manchmal so häufig ist,
ja.
Aber das ist auch sehr, kann man sehr gut erklären. Und bei allen anderen Sachen, eine chronische Erkrankung, die geht ja praktisch immer mit Entzündung einher, muss man sagen. Ne? Also Diabetes macht Entzündung. Wenn man Arteriosklerose hat, ist es gewissermaßen das auch ein entzündlicher Prozess. Ne? Das entsteht ja über eine Entzündung in den Gefäßwänden und so weiter und so fort. Das ist was sehr Systemisches und das läuft ja dann großteils über CD38. Das ist nicht das Bravo-Hits-Volume, ne? Sondern CD steht für Cluster of Differentiation, ist einfach so ein Merkmal auf Zellen, was sehr häufig eben ausgeprägt wird, wenn man hohe Entzündungswerte hat, generell Entzündung im Körper hat, das Immunsystem aktiviert ist und das verbraucht halt dann einfach schlechtweg das NAD. Ne? Deswegen ist das auch was man sich sehr logisch erklären kann, aber auch in der Praxis genauso stattfindet, weil man sowas ja auch messen kann. Das ist, finde ich, das Spannende. Und wenn diese Aktivität zunimmt und im Alter wissen wir ja eh, dass wir alle viel mehr entzündet werden. Das ist, glaube ich, ein normaler Prozess. Ist nicht immer krankhaft. Ne? Also wenn du jetzt ein HSCRP misst und das ist im normalen Bereich, wird dir kein Arzt sagen, du bist jetzt krank. Ne? Trotzdem wissen wir natürlich, dass es schlecht ist, wenn man auch nur so eine niedriggradige Entzündung hat. Und die leistet dann auch noch ihren Beitrag zu einem niedrigen NAD-Spiegel. Plus, was ich vorher schon gesagt habe, diese drei Pfade, Price-Händler-Pathway, Savage-Pathway und so weiter und so fort, die funktionieren auch.
Wo NAD hergestellt wird.
Genau, wo NAD hergestellt wird, danke. Ja. Die funktionieren auch schlechter. Ja. Und das heißt, es ist ein sehr, sehr großes Zusammenspiel. Ne? Die Produktion wird schwächer, der Verbrauch wird höher und deswegen wird es für den Körper dann auch schwerer, hier gegenzusteuern. Das Resultat ist einfach ein abnehmender NAD-Plus-Spiegel. Durch Inflammaging. Wahrscheinlich, das ist die Hauptursache dafür. Und einen dritten Punkt haben wir eigentlich noch vergessen. Der Verbrauch wird ja auch von NAD wird ja auch stärker. Nicht nur, weil durch Entzündung CD38 mehr NAD Plus abzieht, sondern wir wissen ja auch, wir kommen mit einer relativ intakten DNA auf die Welt. Ne? Und ab Day One geht es eigentlich schon los mit dem Beschuss von außen. Und DNA-Schäden werden immer häufiger. Ne? Und der Reparaturbedarf, der wird ja auch immer größer. Und wir haben am Anfang schon gesagt, Sirtuine super wichtig, PAP super wichtig für diese DNA-Reparatur. Deswegen wird es dann am Ende auch einfach stärker verbraucht. Und jetzt haben wir eigentlich drei verschiedene Wege, die NAD senken über die Zeit hinweg oder vor allem im Alter.
Die jeden betreffen.
Also das ist ein ganz normaler Prozess. Ne? Also auch wenn manche mehr DNA-Schäden haben als andere, alle haben DNA-Schäden und der Körper versucht immer, die zu reparieren. Deswegen werden wir ja auch so alt, wie wir halt alt werden, weil wir ja da auch so ausgefuchste und ausgeklügelte Systeme haben. Und mal geht halt was daneben, ne? Das ist dann, wenn Krebs entsteht oder entartete Zellen entstehen, aber im Grunde ist NAD halt auch dafür sehr, sehr relevant. Und was passiert dann? Ne? Jetzt hat man einen niedrigen NAD-Spiegel, dann hat man sich ja auch verschiedene, ich sage jetzt mal, Situationen angeschaut, wo Leute einen niedrigeren NAD-Plus-Spiegel haben.
Ja, genau. Also ich meine, das ist jetzt natürlich alles noch sehr, sehr anekdotisch, würde ich sagen. Also ich meine, klar, bei Pelagra, da kennt man das irgendwie. Und der Rest ist halt so ein bisschen anekdotisch, beziehungsweise auch das, was wir schon angesprochen haben. Ja klar, es geht halt einher mit Diabetes und so weiter. Ich glaube, aber das ist eher eine Folge und weniger der kausale Zusammenhang, ne? Unbedingt. Ich kann mir aber wiederum auch vorstellen, dass wenn man NAD dann erhöht, dass es zumindest helfen kann, mit den Schäden umzugehen, ne? Also jetzt ist es so, dass man annehmen könnte, dadurch, dass die Mitochondrien ja auch ein bisschen diesen Treibstoff nicht mehr haben, dieses NAD, und nicht mehr genug davon haben, dass es sein könnte, dass man halt ein bisschen Leistungsknick hat, sich müde fühlt und gegebenenfalls ja da einfach nicht mehr genug Energie produzieren kann. Das ist die Theorie. Da gibt es jetzt, muss man ehrlich sagen, noch keine ganz klaren Daten da draußen, aus meiner Sicht. Dann könnte man natürlich davon ausgehen, dass wenn man zu wenig NAD hat, also nächster Punkt, da sind wir wieder beim Thema Reparatur, das hattest du auch schon angesprochen. Ja, wenn natürlich NAD zu wenig da ist, können dann überhaupt diese Reparaturprozesse noch sauber stattfinden? Also steigt nicht eigentlich vielleicht sogar das Risiko für Entartungen, für Krebs, wenn der NAD-Spiegel langfristig zu niedrig ist? Vielleicht, ne? Ist auch nicht hundertprozentig klar, ne? In unserer Studie, die wir machen, ist zumindest nicht rausgekommen, dass der NAD-Spiegel niedriger ist bei Krebspatienten. Wenn auch sehr kleine Kohorte. Ne? Und dann gibt es natürlich noch zig weitere Krankheiten, die damit einhergehen könnten oder die auch resultieren könnten daraus. Das heißt, wir haben ja auch über Pelagra geredet. Was ist, wenn der NAD-Mangel nur sehr leicht ausgeprägt ist? Können nicht vielleicht Dinge wie Hautalterung und so weiter auch damit reinspielen? Können vielleicht auch Darmgesundheit ein Thema sein, weil es halt einfach so ein grundlegendes Molekül ist, ne? Wir wissen es offen gesagt nicht so genau. Es sind einfach nur hypothetische Annahmen, weil es eben so zentral ist.
Mhm. Und ja. Ja, ich finde, dass man kann es ja sehr einfach runterbrechen und sagen, es gibt zwei Sachen, die wir relativ gut wissen. Ne? Eins ist, der NAD-Spiegel nimmt mit dem Alter ab.
Ja.
Und zwei ist, es gibt gewisse Erkrankungen, meistens entzündliche Erkrankungen, wie Diabetes und Asthma und Atherosklerose und so weiter und so fort, wo man eben gefunden hat, dass Leute einen niedrigeren NAD-Spiegel haben. Und jetzt, und man weiß aber gleichzeitig auch, dass Leute, die aktiv sind, gesund sind, Sport machen, einen höheren NAD-Spiegel haben. Das ist schon relativ gut untersucht. Das ist mit guter
Gesundheit korreliert. Ja.
Genau. Und die Brücke dazwischen, die ist noch relativ theoretisch, ne, die diese beiden Seiten, sage ich jetzt mal, verbindet. Das ist aber auch gleichzeitig eine Brücke, auf die sich sehr viel von der Longevity-Forschung auch stützt. Ne? Also wir wissen noch nicht zu 100%. Theoretisch würde man sagen, ja, es macht Sinn, den NAD-Spiegel zu erhöhen, weil bei gesunden, fitten Leuten findet man einen hohen NAD-Spiegel, bei kranken Leuten findet man einen niedrigen NAD-Spiegel. Ob jetzt aber A führt zu B, B führt zu C, aber ob A auch gleichzeitig zu C führt, wissen wir jetzt eigentlich noch nicht. Also da fehlt praktisch noch die Evidenz, ob man sagt, es ist kausal, also NAD ist kausal dafür verantwortlich, dass viele gute Dinge passieren. Also das ist praktisch diese theoretische Kausalität,
die ist eigentlich gar nicht geklärt. Also ich glaube auch, dass es häufig sogar eher eine Folge ist. Das heißt aber dann ja nicht unbedingt, dass es nicht auch helfen kann, trotzdem zu erhöhen.
Ganz genau, ja.
Aber wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Was ich noch nicht erwähnt hatte, ist halt, ja, ich meine, Thema Müdigkeit hatte ich schon gesagt, aber auch sowas wie Brain Fog, generell Ausdauer, ne, das könnten auch alles noch Themen sein, die damit einhergehen. Also es ist ultra breit. Die Theorie ist ultra breit. In der Praxis wissen wir aber eben nur diese beiden Sachen eigentlich. Ne? Und das ist so ein bisschen, ich glaube, auch das Problem, was NAD gerade noch hat. Es ist was extrem viel Potenzial haben könnte. Aber erstens, wer soll es finanzieren, dass es jetzt auch mal wirklich rauskommt, ne, und auch wirklich in groß angelegten Studien untersucht wird? Und zweitens, ja, nee, eigentlich nur erstens. Ja,
ja, also vielleicht, also das wird nicht mit herkömmlichen Supplements, sage ich jetzt mal, passieren, weil gleiches Problem wie immer, ne, wer hat ein Interesse daran, dass da was rauskommt? Ja. Aber man sieht ja auch jetzt schon in den USA, Es werden ja, was ja auch David Sinclair macht, ne, in Harvard, woran er ja auch forscht, beziehungsweise eigentlich mit so einer privat ausgelagerten Firma, sage ich jetzt mal. Ja. Also da ist schon ein kommerzielles Interesse auch dahinter, das muss man auch dazu sagen.
Ja.
Die haben eine veränderte Variante von NMN genommen, ne, was jetzt praktisch als Medikament in den USA untersucht wird, was ja auch der Grund war, wieso NMN kurzzeitig oder was heißt kurzzeitig, ein paar Jahre jetzt mal als Supplement nicht offiziell, also in Amerika ja als Supplement nicht offiziell zugelassen war. In Europa ist ja immer noch eine Chemikalie. Und da könnte ich mir schon vorstellen, das ist ja was, was man patentieren kann, dass es da dann auch Interventionsstudien gibt. Weil eben ein kommerzielles Interesse dahinter steckt.
Und das wird vielleicht genau diese Punkte endlich mal offenlegen.
Ja, und da wenn da dann was rauskommt, ist die Aussagekraft aber ja eigentlich dieselbe, ne? Weil das Molekül hat ja einen Use Case, und zwar, dass es den NAD-Spiegel erhöht, beziehungsweise das ist der Effekt, den es haben wird im Körper. Und wenn da dann am Ende was rauskommt, glaube ich, gibt es schon auch gewisse Effekte, die man übertragen kann auf alle anderen NAD-Booster, die es da draußen in der Welt so gibt, ne? Weil der Use Case von dem potenziellen Medikament, das ist eine NAD-Erhöhung, und wenn es aber auch andere Moleküle gibt, die den NAD-Spiegel erhöhen, dann wird sich da, glaube ich, in den nächsten Jahren schon das ein oder andere Mal entscheiden und es auch eine Interventionsstudie geben, und die wird es dann auch an Menschen geben, ne? Weil am Ende verdienen würde er dann mit Menschen das Geld verdienen und nicht mit Hausratten, ja, und genau. was man um Meerschweinchen oder was weiß ich. Ja. Also ich glaube, dass wir da schon ein bisschen was sehen, aber klar, das Interesse wird jetzt nicht überbordend sein. Ne? Und wir werden jetzt nicht 50 Interventionsstudien in den nächsten 5 Jahren sehen, leider. Das wäre natürlich schön.
Es gibt ja immer so Interventionsstudien, auch mit NMN, mit NR, ne? Aber die sind halt alle super klein. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass wir nicht mal so eine richtig große Kohorte haben, wo mal so richtig ausgearbeitet werden kann. Ne? Weil wenn dann halt nur 60, 70 Leute drin sind oder auch nur 100, das ist halt, der Effekt ist wahrscheinlich dann trotzdem nicht so groß bei vielen Menschen, dass man den direkt bei so wenig Menschen wirklich signifikant ausarbeiten kann. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem.
Das würde ich eben gar nicht sagen. Ich glaube, dass die Effektstärken, die sind bei sehr, sehr großen Kohorten meistens niedriger.
Okay.
Aber es ist halt sehr selektiv. Ne? Also ich glaube, man kann mit der Art und Weise, wie man eine Stichprobe auswählt, bei einer so kleinen Stichprobe eine sehr grobe Richtung vorgeben, in die es halt gehen soll, welche Leute man da, sind das eher Jüngere, sind das eher ältere Leute, natürlich wird man bei älteren Leuten, die tendenziell schon niedrigeren Vitamin D-Spiegel haben, eine größere Effektstärke haben,
NAD.
Und insofern ist es, glaube ich, das Potenzial für Varianz ist bei so einer kleinen Stichprobe sehr viel größer, und üblicherweise sind so epidemiologische Studien, haben immer nur sehr kleine Effektstärken, aber weil halt auch 500.000 Leute über einen Kamm geschert werden, ne?
Muss man auch nee, klar, klar, wenn es epidemiologisch ist, natürlich, macht Sinn. Hast du recht. Genau. Ja, im nächsten Schritt stellt man sich jetzt natürlich die Frage, okay, jetzt haben wir verstanden, das ist eigentlich schon sehr interessant. Klar, experimentell, aber interessant. Wo fange ich an? Ja, idealerweise beim Messen, würde ich jetzt mal behaupten, weil du willst ja überhaupt wissen, macht es bei mir, bei meiner Person Sinn, NAD überhaupt zu supplementieren oder irgendwie eine Infusion mal zu machen oder was weiß ich. Wie kann ich es messen?
Ja, also beim Messen ist es ja nicht so, dass du zum Hausarzt gehen kannst und du dann sagst, ja, und Vitamin D möchte ich gerne auch noch mitbestimmen, neben LPA, HB1, C, irgendwie einem normalen kleinen Blutbild, ne? Weil das sehr, sehr viel, also die allermeisten Labore das gar nicht anbieten. Ne? Mittlerweile gibt es wahrscheinlich ein paar spezialisierte Labore, wo man den Wert dann mitbestimmen kann, aber üblicherweise, glaube ich, läuft der Großteil von diesen NAD-Messungen noch über At-Home-Tests, die es gerade so am Markt gibt, den es auch bei uns gibt, aber auch bei anderen Anbietern gibt. Das sind dann klassische Trockenbluttests in den allermeisten Fällen. Da also kennt man vielleicht so ein Kärtchen mit 2 Kreisen. Kreise immer voll machen. Das ist glaube ich, das Wichtigste. Egal, welchen Trockenbluttest man macht und woher man den bezieht, bitte die Kreise immer voll machen. Da steht nicht zum Spaß drauf. Sonst ist das Ergebnis halt auch einfach nicht aussagekräftig. Das ist leider manchmal schade, wenn Leute dann sowas einschicken und das wird dann im Labor ausgepackt und dann ist so, der Kreis hat irgendwie einen Durchmesser von so 1,5 Zentimeter und dann ist ein 0,5 Zentimeter drauf. Ich meine, dass das nicht funktioniert, das liegt, glaube ich, auch auf der Hand. Ne? Ist aber dann trotzdem schade, weil diese Tests, die sind ja immer noch sehr teuer. Nicht nur im Verkauf, sondern natürlich auch in der Analyse, ne? Weil man ja diese Volumes noch nicht hat, die man bei einem Blutzuckerwert hat. Deswegen Total. Muss man da, ja. Deswegen ist das auch am Ende eine Funktion über die Zeit hinweg. Also die Tests, die werden sicher günstiger werden, wenn man da auch in der Analyse praktisch runterkommt. Aber das muss man halt auch einfach wissen. So ein NAD-Test genau. ist immer noch was sehr Teures und kostet irgendwo im Bereich von 150 bis 400 Euro. Das ist alles am Markt. Am Ende bekommt man dann mal nur Total NAD, mal bekommt man eine Ratio angezeigt, wo wir auch eingangs darüber gesprochen hatten, NAD plus, NADH. Manchmal bekommt man auch beides separat ausgewiesen und so weiter und so fort. Also es gibt da eine gewisse Bandbreite, deswegen gibt es auch einen gewissen preislichen Spielraum, aber die Analyse ist immer noch sehr, sehr teuer. Das muss man dazu sagen. Und dauert natürlich immer ein bisschen, weil bei einem Labor ist es praktisch, du gehst zum Arzt, das Labor misst das, am nächsten Tag oder zwei Tage später bekommst du deine Werte. Das ist in den allermeisten Fällen so. Außer man muss irgendwie eine Bakterienkultur kultivieren, dann dauert es halt ein paar Tage mehr. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht der klassische Longevity-Use-Case. Und deswegen hat man da den Transit noch mit dabei. Das muss zum Labor geschickt werden, das muss im Labor ausgewertet werden. Das wird auch nicht jeden Tag gemacht und so weiter und so fort. Das sind noch so ein bisschen die Perks, die man im Rahmen von einem NAD Plus oder im Rahmen von einer NAD Plus Messung schlichtweg noch hat.
Genau, also man ist halt einer von nicht so vielen, die das bis jetzt machen. Genau, es gibt aber auch schon ein paar Labore, die es machen. Aber wahrscheinlich bei den meisten Ärzten würde es schlichtweg noch nicht verfügbar sein. Das heißt, das muss man so ein bisschen selbst in die Hand nehmen, wenn man das denn gerne machen möchte. Und ich würde es auf jeden Fall empfehlen, prinzipiell immer erst zu messen, bevor man da jetzt blind supplementiert. Man kann natürlich aber auch mit dem Mindset reingehen, okay, ich fange jetzt einfach supplementieren an und schaue, ob ich irgendwie einen Benefit spüre. Im Idealfall würde man den nach ein paar Wochen spüren, wenn man einen Mangel hat. So zumindest die Erfahrung. Ne? Aber es zu messen kann insofern Sinn ergeben, als dass man halt weiß, okay, wo startet man vorher und wo steht man danach? Und hat es wirklich daran gelegen, dass ich den NAD-Spiegel erhöht hat oder habe ich einfach einen Placebo-Effekt gehabt? Ne? Also so kann man sich aus meiner Sicht auch langfristig eine Menge Geld sparen, wenn es für einen selber gar nicht so viel Sinn macht. Und es ist wie immer individuell.
Genau. Diese Tests sind das vielleicht noch wichtig sind, auch wenn man sie beim Arzt macht und der Arzt zufälligerweise mit einem Labor zusammenarbeitet, was NAD Plus misst, immer eine Selbstzahlerleistung. Also klar. Da wird keine private Krankenversicherung unabhängig vom Tarif sagen, passt, zahlen wir dir. Ne, das ist einfach noch zu neu. Also insofern ist da noch ein bisschen was über die Zeit hinweg dann auch passieren muss. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sich sowas dann irgendwann mal als Standardmarker etabliert. Vielleicht nicht im Rahmen von einer Vorsorgeuntersuchung, aber vielleicht im Zusammenhang mit gewissen Erkrankungen, dass man da mal schaut, ob es einen Bedarf gibt. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Chronic Fatigue, ne, oder an solche Symptomatiken, die mit einem Energiethema zu tun haben, die vielleicht auch mit Entzündungen zu tun haben, wobei man sich da die Frage eigentlich schon vorab beantworten kann, ohne den Test zu machen. Wenn du eine Entzündung hast, wird NAD auch niedriger sein. Ja. Aber trotzdem macht es halt auch einfach mal Sinn, einen Ausgangswert zu haben. Bei den Kosten wird man es nicht alle 3 Monate mal machen, zu checken, wie man es vielleicht bei, was weiß ich, bei einer Statintherapie macht, wenn man jetzt ein hohes LDL hat, dann müsste man ein bisschen häufiger, das würde man jetzt bei NAD wahrscheinlich nicht machen, aber messen ist immer sinnvoll. Das ist wirklich immer sinnvoll, deswegen sollte man das auf jeden Fall überlegen, wenn man gerne was Richtung NAD machen möchte, auch NAD-Boosting, Supplementierung, dann mal überlegen, ob es nicht ob man das Geld nicht mal investieren möchte, um was zu messen. Das ist wichtig. Ja. Jetzt habe ich den NAD-Test gemacht, ne, ist irgendwie rausgekommen, ist okay. Ne, ich bin jetzt in diesem Normbereich drin. Soll ich dann was machen?
Ich glaube, es muss nicht unbedingt sein. Es kommt ein bisschen darauf an, wonach man immer strebt. Ne, also ich glaube, wenn man jetzt jemand ist, der ein sehr, sehr dynamisches Leben hat, der sehr, sehr viel Stress hat, dann kann es trotzdem Sinn ergeben, dann da reinzugehen. Wenn man da einfach nochmal mehr rausholen will und das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt hier im Enhancement als in der einfachen Prävention, sage ich jetzt mal. Wir können aber nicht jetzt irgendwie garantieren, dass irgendwie sowas wie Reparaturmechanismen oder so dann wirklich besser funktionieren. Also ich meine, das kann man ohnehin nicht, aber ist dann auf jeden Fall auch unwahrscheinlich, ne, dass es unbedingt super gut funktioniert, einen Riesen-Impact für einen hat. Ne? Also der Impact wird einfach kleiner sein. Wenn man Mangel hat, ist es, glaube ich, sehr eindeutig. Dann sollte man es auf jeden Fall mal probieren. Warum? Weil vielleicht ist es ein größerer Hebel, als man gedacht hat. Ne? Und dann sollte man es zumindest versuchen, wenn es jetzt normal ist. Ich würde sagen, hängt ein bisschen davon ab, wo man sich selber sieht und wie viel man seinen Körper auch fordern will.
Ich würde vielleicht noch hinzufügen, wenn jetzt rauskommt, ja, mein Energiespiegel, der ist okay, der ist im Normbereich, vielleicht sogar im Optimalbereich, dann würde ich es immer auch noch so ein bisschen davon abhängig machen. Klar, Zielsetzung einerseits, ne, es hat ja einen Grund gegeben, wieso ich den NAD-Test überhaupt mal gemacht habe.
Ja.
Und zweitens noch das Thema Symptomatik. Das denke ich, finde ich auch immer ganz wichtig, wenn man sagt, ja, okay,
guter Punkt.
Wenn ich jetzt mich irgendwie nicht mehr so leistungsfähig fühle, wenig Energie habe. Ich habe vielleicht schon verschiedene Sachen probiert. Wahrscheinlich ist jetzt NAD auch nicht das, woran ich als allererstes denken würde, wenn ich so eine Symptomatik habe. Aber wenn ich vielleicht an dem Punkt bin, dass ich mir dann die Frage stelle, ja, vielleicht ist ja der NAD-Spiegel und er ist dann vielleicht okay, dann würde ich es trotzdem mal probieren. Ne? Weil ich bin auch immer ein großer Fan, wie du ja auch, dass man gewisse Sachen auch einfach mal für sich ausprobiert, weil wir sind viel zu individuell, als dass ich jetzt aus der 100.000-Leute-Studie für mich was Definitives rausziehen könnte. Ne? Weil auch in der 100.000, ja. Also das ist ja genau immer das Problem, dass das für den Einzelnen immer so nichtssagend ist. Weil auch bei den 100.000 Leuten waren vielleicht 50.000 dabei, denen es nichts gebracht hat. Vielleicht hat es aber auch 10.000 Leuten sehr geholfen. Ne? Und dieser Effekt wird über diese großen Kohorten hinweg dann einfach immer runter reduziert. Und da muss man schon auch mal vor der eigenen Haustür, sag ich jetzt mal, kehren und versuchen, ganz individuell auf einen runterzubrechen und zu testen. Und vielleicht bringt es ja was. Ne? Und wenn man einen Effekt hat, dann kann man es immer weiternehmen und sonst kann man es auch einfach wieder gut sein lassen. Ne? Ich denke, der finanzielle Schaden, der hält sich in Grenzen. Insofern, glaube ich, ist das was man unbedingt machen sollte. Gut, jetzt sind wir vielleicht bei dieser Mangelthematik. Ne? Jetzt ist der NAD-Spiegel ein bisschen zu niedrig, sagen wir jetzt mal altersunabhängig, weil es gibt ja auch bei diesen Referenzbereichen, die sind ja auch korrigiert nach Alter. Das heißt, du wirst ja nicht, wenn wir jetzt einen Test machen mit noch keinen 30, werden wir nicht mit einem 80-Jährigen verglichen und dann schauen wir super gut aus. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Bei allen anderen Laborwerten im Übrigen relativ ähnlich, wenn es denn diese Dynamik über die Zeit hinweg gibt. Das ist vielleicht noch sehr sehr, sehr wichtig. Bei LDL ist das jetzt nicht so, ne? Wenn ich mit 15 LDL, also mein Cholesterin messe und mit 85, dann ist der Referenzwert immer der gleiche.
Ja.
Weil es da eben nicht, also wahrscheinlich nimmt im Schnitt der LDL-Spiegel zu über die Zeit hinweg, würde ich jetzt mal schätzen. Trotzdem ist das bei den Laborwerten jetzt auch nicht abgebildet. Bei NAD ist das aber schon so. Und dann würde man wahrscheinlich überlegen, so, was kann ich denn jetzt eigentlich machen, um NAD zu steigern, um NAD zu erhöhen. Und da gibt es viele verschiedene Ansätze, weil es ja auch viele verschiedene Mechanismen gibt, warum NAD abnimmt. Ne? Wir haben schon gesagt, man kann ansetzen bei der Produktion, man kann ansetzen beim Verbrauch, also bei der Nutzung von NAD und man kann versuchen, die endogene Produktion zu steigern. Also nicht mal nur Vorstufen zuführen, sondern dafür sorgen, dass NAD vielleicht ein bisschen besser verwertet wird, recycelt wird im Körper.
Ja, ich glaube, ich fange einfach mal mit den langweiligen an, dem Lebensstilfaktoren. Ne? Wir haben ja schon ein bisschen erzählt, dass wir eben in den Daten sehen, okay, Leute, die eine Menge Sport machen oder sportlich sind, die haben tendenziell im Alter auch einen höheren NAD-Spiegel. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, einfach regelmäßig Sport zu machen. Und da gehört auch eben auch Ausdauertraining dazu, also auch Cardiotraining und nicht nur Krafttraining, eben die Mischung macht's. Sicher nicht so schnell wie ein richtiger Booster, aber es wird ihn steigern. Ein anderes Thema, das hatte ich am Anfang auch mal kurz angesprochen und es schlägt sich auch eine ähnliche Kerbe, weil Sport auch auf viele Pathways geht, die auch Fasten bespielt und dass auch Fasten eben ganz gut ist für NAD. Das heißt, man kann eben sehen, okay, wenn man Tiere insbesondere auf Fastendiäten packt, also mal, das heißt eine ketogene Diät oder eben auch richtiges intermittierendes Fasten, dann steigt der NAD-Spiegel. Also das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Nur Kaviat, man sollte Fasten jetzt halt auch nicht jeden Tag machen, ne? Und auch nicht immer machen. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig und auch für immer eine ketogene Diät. Also das sind halt jetzt auch keine langfristigen Lösungen. Das heißt, eigentlich ist hier Sport schon nochmal deutlich besser. Und dann gibt es das Letzte, das ist Schlaf. Auch eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Lösung. Warum? Weil NAD ist ein sehr stark zirkadianes Molekül. Das heißt, es wird eben in der Nacht geht es dann langsam wieder hoch. Dann ist es morgens an einem Peak, wenn man aufwacht und dann geht es über den Tag hinweg wieder ein bisschen runter. Und wenn man eben gut schläft, hat man tendenziell auch einen besseren NAD-Spiegel. Tendenziell. Ne? Das heißt, Schlafen und Sport, das sind eigentlich die wichtigen Sachen. Man kann es theoretisch kurzfristig aber auch mit der Ernährung machen, das heißt mit Fastenregime, ketogener Diät. Das ist also die Möglichkeiten, die man hat, wenn es langweilig sein soll. Dann gibt es natürlich noch ein paar Sachen, die ein bisschen schneller funktionieren. Da sind wir bei den Supplements, beziehungsweise bei oralen Substanzen. Wir haben am Anfang schon über Niacin, Nicotinamid, das ist also Vitamin B3, geredet. Das kann den NAD-Spiegel dezent erhöhen, wenn auch nur wirklich dezent. Es ist auf jeden Fall ein Building-Block. Das heißt, es kann aus Niacin, aus Nicotinamid NAD gewonnen werden. Also insofern interessant, wenn man da theoretisch einen Mangel hat, dann macht das in der Praxis auf jeden Fall einen großen Sinn, das mal zu supplementieren. Wenn der Mangel nicht da ist, wird es wahrscheinlich keinen riesen Impact haben auf den NAD-Spiegel, weil es zu weit weg ist vom echten NAD, prozessuell einfach. Also in den Pathways, es dauert sehr lange und braucht sehr viele Schritte, bis man aus Vitamin B3 NAD gemacht hat. Das ist so ein bisschen das Problem.
Es wird dann einfach anders verstoffwechselt.
Genau.
Vom Körper, weil der genau. Need jetzt nicht ganz akut da ist.
Genau, und ja, also da kann man einfach dieses System nicht so leicht austricksen, um den Spiegel zu erhöhen. Das gilt für Niacin und Nicotinamid, das sind die verschiedenen Formen von Vitamin B3. Bei Niacin vielleicht aufpassen, wenn man sagt, man geht da jetzt mal hochdosiert rein, da wird man einen Flash bekommen, da wird man einfach so ein bisschen rot und es wird einem richtig warm. Sollte aber jeder mal ausprobiert haben, finde ich, macht schon Spaß, aber einfach nur, um das mal gesagt zu haben, ne? Es sind halt so ab 500 Milligramm, da wird man das eigentlich immer spüren, wenn es nicht gewöhnt ist und recht sensitiv am Anfang noch ist.
Ich kann mich noch an das Bild erinnern, was du mal dann in unsere WhatsApp-Gruppe reingeschickt hast, nach dem Niacin mit dem Flush.
Ja, es war
hier
enorm.
So, hier also, so am Hals.
Genau, mein Hals war total Rütung. Rot.
Aber geht dann auch wieder weg, ne? Nach einer gewissen Zeit.
Eine Dreiviertelstunde vielleicht. Ne? Viele machen es ja auch in Kombination mit Sauna, einfach auch für den totalen Kick.
Ja, das ist der Hintergrund, ja, also Schwermetalle sind da, glaube ich, der Hintergrund. Ne? Das macht man teilweise auch, um, also nicht nur konkret bezogen auf Schwermetalle, sondern generell Entgiftung. Da gibt es so ein paar wilde Protokolle, genau. Die auch rumschwirren im Internet, habe auch schon mal gelesen. Und da ist eben auch, genau, finnische Sauna und sehr hochdosiert Niacin. Ja, würde ich jetzt nicht empfehlen, ne? Aber das...
Also ich stell's
das sind halt ein paar so experimentelle Protokolle, sage ich jetzt mal, die voll. Sich mal jemand überlegt hat. Und voll. Das wird teilweise wohl auch so gemacht. Gibt es dann auch Erfahrungsberichte, da muss man aber auf jeden Fall auch sattelfest sein in Bezug auf seine Physiologie, sage ich jetzt mal.
Ja, man sollte auf jeden Fall dazu wissen, dass ja auch Niacin erstmal die Blutgefäße erweitert. Ne? Das heißt, man ist dann schon sehr, sehr erweitert. Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute da einfach Kreislaufprobleme bekommen. Und es juckt auch die Haut ein bisschen. Und ich glaube, das kennt jeder, wenn man in der Sauna einfach mal einmal zum Kratzen anfängt, dann kratzt man sich die ganze Zeit. Also es gibt nichts Furchtbareres. Und ich glaube, die Kombi könnte schon richtig fies sein. Ich habe es aber ehrlicherweise, die Kombi habe ich noch nie gemacht. Ich kenne nur Niacin natürlich recht gut. Und das kann auch manchmal einfach ganz lustig sein. Aber gut, das ist jetzt am Rande. Dann, was funktioniert am Boostern theoretisch richtig gut? Auch hat in Studien auch richtig gut funktioniert und auch den Spiegel sehr, sehr arg erhöht. Das sind Nicotinamid Riboside und Nicotinamid Mononukleotid, also NR und NMN, das sind so die beiden, ich sag mal, bekanntesten Moleküle in dem Space. NMN, glaube ich, nochmal ein ganzes Stück bekannter als NR, was ich gar nicht verstehe, weil zu NR gibt es eigentlich bessere Daten. Aber trotzdem ist es so. NMN lief halt über Sinclair, der ja auch sehr, sehr viel das Thema gepusht hat.
Ich glaube, der Punkt ist, über NR hat man sehr viel, gibt sehr viel wissenschaftliche Daten und über NMN gibt es sehr viel populärwissenschaftliche Daten, genau. Im Sinne von, es ist ein Büchern vorgekommen, es ist ein Magazin vorgekommen, ne? Wenn man auch dran denkt, in den USA, wo NAD-Supplements von Kardashians und so beworben werden teilweise und so weiter, ja. Und so fort. Also das bekommt halt sehr viel mehr Aufmerksamkeit als NR, obwohl die Studienlage sich sehr stark, also nicht in den Outcomes unterscheidet, aber in der Menge unterscheidet. Ne? Da ist NR deutlich besser untersucht, ist ja auch patentiert gewesen von Chromadex, ein amerikanischer Konzern, die eben Niagen vertrieben haben. Und da das Patent ist eben mittlerweile abgelaufen. Insofern.
Beziehungsweise das Patent ist nicht abgelaufen. Es war in der EU die Zulassung, wie es zugelassen wurde. Da gibt es dann immer so eine Schonfrist. Da lassen sie dann irgendwie 5 Jahre oder so, dass man halt nicht das gleiche Produkt auch verkaufen darf, weil sonst lohnt es sich halt einfach nicht, diesen unfassbar sinnlos komplexen europäischen Prozess durchzulaufen. Lohnt sich finanziell für niemanden. Das heißt, die wollen halt einfach einen Schutz haben dann für ein paar Jahre. Und das ist dann ähnlich wie bei Medikamenten, dass es einfach dieses Investment sich lohnt. Und dann haben die irgendwie 5 Jahre Schutz, glaube ich. Aber es ist jetzt kein Patent tatsächlich, es ist ein Zulassungsschutz, sowas. Ja. Aber egal. Okay. Also auf jeden Fall, jetzt aber auch noch zu einem ganz wichtigen Punkt. NR ist in der EU zugelassen als Nahrungsergänzungsmittel, eben weil genau dieser Prozess passiert ist. NMN nicht. NMN ist in der EU nicht zugelassen. Und das kann man, glaube ich, noch mal ganz klar sagen. Es ist zwar theoretisch die bekanntere Form, noch wird wahrscheinlich auch 10-mal mehr konsumiert in der EU als NR. Es ist aber nicht zugelassen. Es ist eine Chemikalie und das muss man dann einfach wissen. Es ist ja kein klassisches Supplement, noch nicht.
NMN ist auch günstiger geworden über die Zeit hinweg als NR. NR ist eben immer sehr teuer geblieben wegen diesem, nicht Patent, aber halt Zulassungsschutz.
Ne? Genau.
Deswegen sind da die Preise sehr hoch geblieben und bei NMN ist es durch die größeren Mengen über die Zeit hinweg einfach günstiger geworden. Genau, ne? Also ich glaube, und am Ende sind viele Leute auch durchaus preissensibel und schauen sich dann so eine Thematik an, wenn man ein bisschen im Thema drin ist, sich mit dem Space schon ein bisschen länger beschäftigt, dann hat man von beiden Substanzen schon mal gehört und trifft halt darauf basierend dann unter anderem auch seine Entscheidung. Ne? Das muss man auch sehen.
Voll.
In den USA, das hatte ich schon vorher mal kurz angedeutet, da war NMN mal als Supplement zugelassen. Dann wurde diese Zulassung wieder widerrufen, wo eben dieses Medikament, potenzielle Medikament vom David Sinclair auch angemeldet wurde. Dann hat die FDA gesagt, na hoppala, aber was als Medikament potenziell zugelassen wird, darf ja auf keinen Fall auch ein Supplement sein. Es wurde aber nicht wirklich enforced. Ne? Also die FDA hat das rausgegeben und gesagt, okay, NMN darf jetzt eigentlich nicht mehr als Supplement verkauft werden. In der Realität hat es aber jeder ganz normal weiterverkauft. Ne? Und niemand hat einen Brief von der FDA bekommen, der gesagt hat, und morgen musst du aber bitte damit aufhören. Das ist vielleicht noch, muss man noch dazu sagen.
Ich glaube, es kamen Briefe, aber es wurde dann halt gegen vorgegangen. Also es war schon, also sie haben das schon versucht, kurz zu enforcen, aber sie haben es halt nicht so richtig durchgezogen. Und dann war es halt wie bei, ich glaube, NAC war auch mal so ein Beispiel in den USA, also ein N-Acetylcystein, was man auch so aus dem ACC Akut oder so aus der Apotheke kennt. Das war in den USA auch kurzfristig mal ein Medikament, wurde dann aber wieder zugelassen, weil sie dann gemerkt haben, okay, das wird jetzt eh schon so breit verkauft als Supplement. Es macht total Sinn als Supplement. Warum müssen wir da jetzt noch einen Riegel vorschieben und dagegen zu enforcen, macht keinen Sinn. Und da haben die amerikanischen Supplement-Hersteller sich alle zusammengetan und eine Foundation gegründet und haben da echt Geld reingebuttert. Aber auf jeden Fall hat das scheinbar auch geklappt. Das heißt, NMN keine Chemikalie mehr oder beziehungsweise kein Medikament mehr in dem Fall, sondern dort auch wieder ein Supplement. Das heißt, der Weg ist jetzt frei, dass es auch in der EU passiert, wird wahrscheinlich auch im Laufe der nächsten Jahre passieren. Aktuell aber, wie gesagt, Chemikalie und deswegen stehen auch keine Einnahmeempfehlungen auf den Verpackungen normalerweise. Außer die Brand oder der Hersteller bricht halt das Gesetz.
Ja.
Und das machen natürlich auch viele, aber prinzipiell ist es ja eine Chemikalie.
Das muss man dazu wissen. Genau, genau. Und dann gibt es noch NADH-Supplements.
Ja.
Das spielt ja auch ein bisschen in das Thema mit rein, worüber wir am Anfang geredet hatten. Ne? Es gibt NAD, es gibt NADH. Beides ist füreinander wichtig. NAD ist aber auch noch für viele andere Prozesse wichtig, wo NADH jetzt nicht akut eine Rolle spielt. Und da ist das Problem, dass die oral manchmal ein bisschen instabil sind, wenn die Kapseln nicht irgendwie magensaftresistent sind oder man es nicht irgendwie sublingual aufnimmt, dass man eben nicht diesen Zerstörungsprozess durch die Magensäure halt eben hat. Und im Grunde hat es auch es gibt auch Studien dazu, hat man auch am Menschen gemacht. Ne? Also vom Sicherheitsprofil gibt es ja jetzt keine großen Bedenken. Die Effekte sind für Gesunde jetzt auch nicht ganz so klar, wenn es dann um Einflüsse auf den NAD-Spiegel oder so geht. Weil wir beziehen uns eben genauer
auf den NAD-Spiegel.
Wir haben das ja jetzt immer sehr stark reduziert auf den NAD-Spiegel, auf den NAD-Plus-Spiegel. Und da werden wir jetzt auch gleich noch über Infusionen reden. Aber bei NADH. Das ist zumindest dieser Effekt, über den wir jetzt die ganze Zeit geredet hatten oder worauf wir jetzt hinaus wollten, dann auch gar nicht so da gewesen.
Genau, also es mag sein, um jetzt niemanden da zu verärgern, es mag sein, dass es Benefits hat, die sind dann aber irgendwie anders messbar oder eben gar nicht messbar. Es hat halt auf jeden Fall keinen Einfluss auf den NAD-Spiegel und das ist ganz wichtig, weil jetzt auch gerade durch diesen NAD-Hype enorm viele Leute auf die NADH-Supplements gesprungen sind auf einmal, aber die haben mit NAD-Steigerung genau gar nichts am Hut. Und das muss man einfach wissen. Und das wissen die meisten nicht.
Ja. Das ist aber ich meine, es steht halt auf der Verpackung drauf. Ne? Es steht halt NAD.
Genau.
Ja. NAD drauf. Und deswegen ist es manchmal wahrscheinlich ein bisschen schwierig, auseinanderzuhalten. So, das andere sind jetzt NAD-Infusionen. würde man auch noch mit reinpacken. Da, ja, hatten wir auch schon ein paar Mal darüber geredet, ne? Am Ende ist es so, du kannst eine NAD-Infusion machen und wenn du ein paar Tage später deinen NAD-Spiegel misst, dann wird man da kaum noch einen Effekt sehen. Das ist zumindest das, was man mal so rausgefunden hat. Ganz allgemein sind NAD-Infusionen aber noch kaum untersucht. Na, da gibt es ja praktisch keine Studien dazu und trotzdem, in jede Praxis, in die du reinläufst, wird dir jeder sagen, was eine NAD-Infusion alles macht. Ja. Na, das ist so ein bisschen die Divergenz, die man noch hat. Und wenn man aber dann mal nachfragt und sagt, ach so, aber wieso macht's denn das? Dann kommt die Rationale mit dem NAD, aber der NAD-Spiegel, der wird zumindest nicht langfristig von einer NAD-Infusion gesteigert.
Das war auch genau, also es funktioniert auf jeden Fall lang nicht so gut wie mit Supplements. Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Also der NAD-Spiegel steigt bei Supplements besser und schneller als bei NAD-Infusionen. Fertig. Und da will ich jemanden sehen, der mir das anderes zeigt, weil da bin ich mir sehr sicher, dass das nicht möglich ist. Das ist einfach so. Was natürlich das Argument bei NAD-Infusion ist, okay, man weiß ja bei den Supplements, okay, die kommen nicht in allen Geweben gleichmäßig gut an. Ne? Und die Idee ist, okay, vielleicht kriegt man über die NAD-Infusion, dadurch, dass es ja direkt im Blutkreislauf landet, wirklich direkt alles in alle Gewebe rein. Ne? Ist eine hypothetische Sache. Ne? Wissen tut man es aber überhaupt nicht. Es gibt überhaupt keine Studien. Es gibt, letztens gab es eine und dann gab es noch eine von Chromadex auch mit NR, dem NR eben gegeben und haben dann gesehen, okay, NR funktioniert auch ein bisschen besser intravenös. Okay, kann sein, dass es so ist, ist natürlich auch in deren Interesse. Wäre aber aus meiner Sicht auch vorstellbar. Warum? Weil man eben bis jetzt gelernt hat, dass NAD sehr instabil auch ist, ne, und eben auch schnell abgebaut wird, wenn es so einfach direkt gegeben wird. Ne? Das ist ein sehr großes Molekül, wird auch nicht unbedingt intrazellulär sehr gut aufgenommen. Und das mag auch der Grund sein, warum es so schwierig messbar ist. Es schwirrt halt wahrscheinlich einfach rum und macht dann aber eigentlich nicht so viel, weil es nicht aufgenommen werden kann, weil es eben keinen direkten NAD-Transporter in die Zellen gibt. Sondern es muss ja dann eigentlich abgebaut werden, in NR zum Beispiel oder in NMN, um überhaupt aufgenommen zu werden. Und das ist ja die große Krux an der ganzen Sache, wo man sich dann schon fragt, so, hä? Was aber wiederum auch, wo sich der Kreis dann auch wiederum schließt zu dieser NR-Studie, wo NR-Infusionen gegeben wurden von Chromadex, dass NR-Infusionen scheinbar besser funktionieren. Also mal sehen, wie sich das jetzt entwickeln wird. Wir sind ein bisschen skeptisch und sagen deswegen, ja, also man kann es machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in manchen Fällen wahrscheinlich Benefits hat. Ich will das gar nicht ausschließen. Es gibt nämlich sehr viel Anecdata da draußen, also anekdotische Daten, dass es Benefits haben kann in manchen Fällen. Aber warum dann nicht zu dem viel billigeren und viel untersuchteren Produkt greifen? Das sind die Supplements. Warum? Also mir erschließt sich das Argument nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also vor allem, wenn es halt nur um das Thema NAD-Spiegel geht. Ja. Ne? Wo die Daten ja eine NAD-Infusion gar nicht stützen. Insofern gibt es vielleicht noch mögliche andere Effekte, weil viele ja beschreiben, und wir haben es selber auch schon mal getestet, wenn man sich NAD infundiert, wenn man so eine Infusion bekommt, dann hat man da ja schon auch, wenn das zu schnell reinläuft, ne, auch so ein bisschen betretenes Gefühl. Ne? Ja. Also das äußert sich bei jedem anders. Bei mir ist dann irgendwie so ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend gewesen. Manche fühlen sich so, als hätten sie ein bisschen Druck auf der Brust. Das heißt, es gibt da schon einen Effekt, es passiert was im Körper, aber es kann dir halt auch niemand erklären, was da passiert.
Ne? Nee, es gibt keine wirklich...
Abgesehen von dieser Rationale mit dem NAD-Spiegel, die ja nicht so ganz, keine ganz so stimmige Story ist, ist das noch ein bisschen fraglich.
Ja.
Und neben NAD-Infusionen gibt es dann noch so ein paar experimentelle pharmakologische Ansätze, wenn man ein bisschen weiter in die Zukunft schaut. Das ist einerseits das Thema, was ja David Sinclair macht mit diesem abgewandelten NMN, was ja auch zur NAD-Erhöhung dienen soll. Dann kann man auch, gibt es ja auch noch andere Ansatzpunkte. Wir haben auch mal über CD38 heute geredet, dass das ja bei Entzündungen hochreguliert wird und dann das NAD praktisch verbraucht. Jetzt wäre ein Ansatz zu sagen, man möchte dieses CD38 hemmen. Aus ein paar Studien weiß man, dass Apigenin das zum Beispiel macht.
Apigenin, Luteolin,
Quercetin so. Teilweise auch.
Genau.
Aber untersucht werden natürlich Moleküle, die das mit einer sehr viel höheren Affinität machen zu CD38, also sehr viel potenter sind und dass man die dann theoretisch auch als Medikamente zulassen kann. Da gibt es ein paar präklinische Daten, die auch gar nicht so schlecht ausschauen, aber da geht es ja schon auch eher dann um andere Endpunkte als jetzt nur um den NAD-Spiegel. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, der wird vielleicht dann mit gemessen, aber da geht es dann um das Thema, weniger Entzündung einfach im Körper zu haben. Dafür ist CD38-Hemmung relevant. Und dann gibt es noch so PARP-Inhibitoren. Das ist ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil auf der einen Seite will man natürlich PARPs haben, die sollen ja auch eine DNA-Reparatur machen. Und die Idee wäre aber ja gewesen, nachdem PARPs ja NAD verbrauchen, PARPs zu hemmen. Und PARPs werden tatsächlich schon gehemmt, aber nicht um mit dem Zweck NAD zu erhöhen, sondern in der Krebstherapie bei manchen eher weiblich besetzten Tumoren, wenn es um Eierstockkrebs zum Beispiel geht. Ne? Es gibt Medikamente, Olaparib zum Beispiel, das ist so ein PARP-Inhibitor, einfach weil man verhindern möchte, dass eine funktionierende DNA-Reparatur auch Tumorzellen repariert. Ne, weil die einen viel höheren Umsatz haben. Und die Idee ist immer, okay, Tumorgewebe hat einen viel höheren Zellumsatz. Wenn wir aber überall die DNA-Reparatur hemmen, dann sterben die Tumorzellen schneller ab, weil die einen höheren Umsatz haben, schneller zu Fehler kommt und irgendwann die dann einfach abgeräumt werden. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich das irgendwann mal durchsetzt in Richtung
NAD-Therapie. Ich glaube, das ist ja doch eher wieder, und das ist ja auch so schon eine Therapie, die auch eher so ein bisschen ja unterstützen soll, auch dass es halt nicht so schnell wächst. Ne? Deswegen, also ist es jetzt auch keine heilende Therapie. Ne?
Nee, deswegen, das ist oft auch so ein Teil von einer Erhaltungstherapie oder von so einer neoadjuvanten Chemotherapie. Ne? Genau. Muss man auch dazu sagen. Genau, das ist eine Menge zu NAD gewesen.
Menge Wörter gewesen, Menge Fachwörter.
Das waren eine Menge Fachwörter, genau. Ich hoffe, es war nicht zu krass unverständlich. Wenn es Fragen gibt, dann aber auch jederzeit, ne, einfach unter die Folge kommentieren oder uns eine E-Mail schreiben unter podcast@beyondlifespan.de. Da können wir solche Fragen dann natürlich noch beantworten. Magst du vielleicht zum Abschluss noch ein schönes Fazit geben zum NAD-Thema?
Ja, also erstmal, wenn man sich NAD widmet, wie gesagt, das ist experimenteller als das Vitamin D oder Omega-3, sich erstmal die Frage stellen, wofür braucht man es? Also eine gewisse Zielsetzung sollte man haben, weil, wie gesagt, es macht nicht Sinn, einfach sinnlos ein Supplement nach dem anderen zu nehmen oder eine Infusion nach der anderen zu machen, wenn man überhaupt nicht weiß, was man davon eigentlich haben will. Ne? Also man stellt sich meinetwegen vielleicht vor, okay, man will vielleicht weniger Brain Fog, okay, dann, okay, probier's mal aus, ja, warum nicht? Dann würde ich aber auch sagen, im Idealfall vorab zu messen, wenn man sich das leisten kann. Warum? Weil dann weiß man einfach mal, wo man stand, als man noch keine Einnahme hatte. Und kann dann im Verlauf auch immer mal wieder nachtesten und sehen, okay, wenn mein Spiegel jetzt höher war, habe ich mich wirklich besser gefühlt, korreliert das miteinander. Aber ja, ich verstehe, dass das manchmal für viele schon ein bisschen zu advanced ist, dass sie eigentlich gar nicht so viel Hassle wollen, dass sie einfach mal ausprobieren wollen. Okay, dann einfach machen. Es gibt nämlich nicht wirklich Daten, die irgendwie zugrunde legen, ja, das ist schlecht für dich, das macht irgendwas Schlechtes. Das ist nicht so, man kann es einfach einnehmen, es wird, wenn es überflüssig ist, auch einfach wieder ausgeschieden. Man kann es mal testen, aber wie gesagt, ideal wäre testen. Genau. Und dann, was würde man wählen? Ich würde sagen, nicht unbedingt mit der NAD-Infusion anfangen, aber es ist nur meine persönliche Meinung, weil ich eben glaube, dass die Daten nicht hergeben, warum es jetzt besser ist als einfach orale Supplementation. Vor allem, weil sich die orale Supplementation auch noch so viel besser messen lässt. Und das ist ja interessant. Also es kommt viel besser in den Zellen auch tatsächlich an. Und das macht man ja bei diesen Messungen. Man misst intrazellulär, wie viel NAD ist vorhanden. Und dann wundere ich mich schon, warum sollte ich für 400 € eine Infusion machen, wenn ich für das gleiche Geld für fast ein Dreivierteljahr supplementieren könnte.
Also mit 400 € bist du ja eh auch noch günstig. Ne?
Genau, das ist, glaube ich, noch eine preiswerte Version.
Das Sky is the limit,
NAD-Infusion geht. Die sind schon echt teuer. Genau, und wie gesagt, dann kann man das im Verlauf einfach mal monitoren, kann sich mal damit beschäftigen, einfach mal schauen, okay, wie funktioniert es für einen selber? Weil das ist am Ende genau das Thema. Wir werden jetzt nicht in den nächsten Jahren die nächsten großen, großartigen Studien haben, wo es sagt, okay, hey, für die Use Case ist es ideal. Das wird in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich noch nicht so weit sein. Das heißt, man muss für sich selber einen Weg finden. Und da sind wir bei diesem N=1. Selber einfach ausprobieren. Habe ich das Gefühl, dass es mir was bringt? Kann ich das auch irgendwie mit einer KPI, mit einem Performance Metric irgendwie beweisen, dass es mir was gebracht hat? Und da ist dann jeder selbst gefragt.
N=1, beste Gleichung. Aber sonst habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Wenn es zu Hause noch Fragen gibt, dann einfach schreiben, kommentieren, podcast@beyondlifespan.de. Da einfach eine Mail schreiben oder irgendwo kommentieren. Wir schauen uns das alles an. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir freuen uns schon auf die nächste gemeinsame Folge. Ich mich zumindest.
Ich mich auch, Mario.
Dankeschön und ciao. Ciao.